Bonjour Wallonie, Südbelgien entdecken. Comics? In Deutschland ganz klar eine Kinder- und Jugendlichenlektüre. Und dazu noch eine, die nicht immer den besten Ruf genießt. Leider, denn gute Comics sind wahre Kunst. In der Wallonie weiß man das schon länger. Oder sind die Wallonen am Ende gar der Grund, warum Comics, auf Französisch bande dessinée, so künstlerisch sein können? Mein Name ist Françoise Hauser und zusammen mit Barbara Buchholz unterhalte ich mich heute mit Marie Weyrich. Hallo Marie.
Hallo.
Du sag mal, normalerweise würde ich dir jetzt gleich in der Anmoderation einen Titel geben. Aber das fand ich jetzt gar nicht so einfach. Du bist Comics-Expertin, richtig?
Ja, also ich forsche zum Thema Comic. Genau, das wäre die richtige Bezeichnung, denke ich mir.
Und ich glaube, du machst auch gerade eine Doktorarbeit zu dem Thema.
Ja, die Doktorarbeit ist abgeschlossen. Ich bin jetzt in der Phase der Publikation und die ist im letzten Oktober verteidigt worden.
Verrätst du uns auch noch dein Thema?
Mein Thema, es ging um Farben im Comic, in der Bande dessinée.
Genau, das ist natürlich auch der Grund, warum du heute da bist, weil Barbara und ich sind große Comic-Fans und ich glaube auch etliche unserer Hörerinnen und Hörer. Und ja, wir reden da immer so allgemein drüber, aber du hast dich ja doch sehr speziell damit beschäftigt und mit einem Thema, das fand ich jetzt persönlich spontan total ansprechend, wo ich dachte, ja stimmt, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, ne? Aber bevor wir jetzt zu deinem Forschungsthema kommen, Belgien ist das europäische Comicland schlechthin. Aber warum eigentlich?
Das ist eine gute Frage. Eigentlich ist Belgien das gar nicht unbedingt. Es gibt andere Länder, die Comic produzieren. Es gibt Autoren überall auf dieser Welt. Aber klar, Belgien ist dafür bekannt. Und zwar ist es so nach dem Krieg, dass Hergé zum Beispiel ziemlich viel Erfolg hatte. Und das bis in den 80er Jahre, würde ich sagen. Da haben drei Verlagshäuser den Markt dominiert. Und das waren Le Lombard, Casterman und Dupuis. Und das waren belgische Verlagshäuser. Danach hat sich das Ganze wieder geändert und das war nicht unbedingt nicht mehr der Fall. Aber in dieser langen Zeit war das so und da sind ganz, ganz viele Autoren in dieser Zeit, die haben ganz viele Autoren in dieser Zeit geschrieben und ganz viele Comics sind nach wie vor sehr bekannt aus dieser Zeit. Und in Belgien ist die Bande dessinée nach wie vor sehr präsent, zum Beispiel in Brüssel, Le Parcours BD zum Beispiel, dieser Spaziergang. Wo verschiedene Comicsbilder zu entdecken sind und in Charleroi und Comics in jede Buchhandlung und auch in den Häusern.
Ich glaube, das ist nämlich genau das, wenn ich erinnere mich, egal ob jetzt in Brüssel oder in Liège, in Namur, ich glaube, Belgien ist eines der beiden Länder weltweit, wo auch Erwachsene in der Öffentlichkeit sitzen und Comics lesen. Das eine ist Japan, das ist jetzt ein bisschen weit weg für uns heute. Und das andere ist Belgien. Also wo man das auch wirklich zugibt und diese Bücher auch echt im Bücherregal stehen hat, im Wohnzimmer vielleicht auch.
Ja, das ist überhaupt normal. Also das wird als Literatur anerkannt auch, also kulturell anerkannt. Es ist eine Art Literatur wie ein anderer auch. Das heißt, es ist wirklich so, im Supermarkt auch gibt es ganz viele Comics zu kaufen. Und wie gesagt, in der Buchhandlung gibt es Comics-Abteilung, wo da wirklich gesucht werden kann. Also eine ganz normale Lektüre sozusagen.
Übrigens auch total nett, dass es in Belgien im Supermarkt auch große Buchabteilungen gibt. Das fällt mir nur so gerade nebenbei ein. Das finde ich mal ganz toll. Kann ich mir zur Schokolade auch gleich die Lektüre holen.
Ja, das stimmt.
Ich hätte noch eine Frage, und zwar an Marie, ob du von dieser These schon mal gehört hast, warum die Comicgeschichte in Belgien so groß ist oder warum das so ein wichtiger Teil der Kultur ist. Da gibt es irgendwie so eine Theorie auch, dass es so eine, also dass diese Bildsprache oder dieses Kommunizieren mit Bildern auch deswegen in dem Land eine Rolle spielte, weil sie eben diese drei Sprachen haben, Deutsch, Französisch, Niederländisch, und das ist und auch die wechselnden Herrschaften, die im Laufe ihrer Geschichte so hatten, dass es dann manchmal ein bisschen einfacher war, einfach mit Bildern sich auszudrücken. Hast du davon schon gehört und hältst du was davon, von dieser Idee?
Ja, ich habe davon was gehört. Selber habe ich wenig darüber gelesen, aber es gibt Forschungsliteratur zu diesem Thema. Und tatsächlich klingt es sehr logisch, ja, also nachvollziehbar, dass das Bild als, wie soll ich das sagen, neutraleres oder internationale Sprache da fungiert und eine Art und Weise der Kommunikation darstellt. Ja.
Sag mal, Marie, du kommst ja aus der Wallonie, richtig? Bist du dann auch so aufgewachsen, oder?
Ja.
Woher kommst du?
Ich komme aus Marchand-Famenne.
Ah, schöner Ort.
Da haben
Ja,
wir doch neulich drüber gesprochen.
ja,
Mit
genau.
Sabine Schmitz nämlich.
Genau, da haben wir auch über Marchand-Famenne gesprochen. Das war die vorletzte Folge, glaube ich, ne? Also für alle,
Genau.
die Lust haben auf ein bisschen Marchand-Famenne, das ist in der vorletzten Folge, kommt überhaupt öfter vor, ist ja auch ein schöner Ort.
Sehr.
Aber sag mal, wie bist denn du persönlich zum Comic gekommen? Also außer, dass er überall erhältlich ist in der Wallonie.
Ja, das spielt aber auch eine Rolle. Ich bin ein bisschen da reingefallen, ja, als Kind. Und zwar, es gab schon immer Comics in meine Welt, sage ich mal, so bei uns zu Hause, in den Bücherregalen und wie gesagt, auch im Supermarkt und überall. Das war für mich eine ganz normale Lektüre. Und sehr früh habe ich angefangen, Comics zu blättern, ohne überhaupt lesen zu können. Aber die Bilder waren schon spannend genug und ich habe immer versucht, daraus eine Erzählung zu bauen, ohne dass ich lesen konnte. Und später habe ich dann lesen gelernt und dann konnte ich das noch mehr genießen. Und das ist einfach so geblieben. Als Jugendlicher habe ich mich mehr interessiert, habe ich auch Comics gekauft und habe nach anderer Art Comics gesucht, die ich noch nicht kannte. Und so ist es dazugekommen. Also es war schon immer irgendwie da.
Welche liest denn du heute besonders gerne? Also so in deiner Freizeit?
Ja, es ist eine schwierige Frage. Es ist phasenweise. Ich habe immer mal Lieblingsautoren und dann wieder nicht. Also momentan, ich habe viel Riad Sahtoof gelesen. Er ist zwar nicht Belgier, aber ich finde es großartig. Le Cahier d'Esther und L'Arabe du Futur. Ich habe aber auch Alix Garin, Ne m'oublie pas, das finde ich auch großartig. Und Le Poids des Héros von David Sala finde ich auch total schön. Also es wechselt immer mal wieder. Ich lese aber nach wie vor gerne die Dupuis-Bande dessinée, also die humorvollere Erzählung, weil das kommt auch aus der Kindheit. Wir bekamen ja wöchentlich das Spirou Magazin, ja. Und das war ja immer ein großes Ereignis am Mittwoch, wenn Spirou kam und das war natürlich ein bisschen ein Kampf, wer zuerst dann Spirou lesen durfte.
Übrigens an unsere Hörerinnen und Hörer, die Titel, die werden wir natürlich auch in den Shownotes nochmal vermerken. Müsst ihr jetzt also nicht schnell mitnotieren. So, du hast also um dein Spirou-Magazin gekämpft. Wie ist das eigentlich? Du beschäftigst dich ja wissenschaftlich mit Comics, du lebst in Deutschland. Wie reagieren denn die Menschen vor allen Dingen hier, wenn du sagst, du forschst zum Thema Comics?
Ganz unterschiedlich. In meinem Kreis, sage ich mal, sind viele Leute, die comicaffin sind. Also da ist dann kein großes Thema, wenn ich gefragt werde. Es ist ja ganz selbstverständlich, aber klar gibt es andere Reaktionen. Ja, also es gibt Leute, die ja interessiert sind, überrascht, aber interessiert und fragen nach. Ach so, echt? Oh, interessant. Und was machst du da und so weiter? Und es kommt auch gelegentlich ein Aha. Und dann kommt es nicht weiter und das ist aber auch okay. Dann ist das Gespräch einfach beendet. Es ist ja.
Ist ein bisschen so, wie wenn ich von exotischen Reisezielen erzähle. Dann kommt auch manchmal, ah, so.
Ach so, genau. Dann lasse ich das einfach so stehen. Das ist auch in Ordnung.
Wie bist du denn auf die Farben gekommen eigentlich? Also auf dieses Thema, die Farben so genau anzugucken.
Ja, das war, ich habe in Paderborn gearbeitet, so viele Jahre, und da habe ich literaturwissenschaftliche Seminare angeboten und gerne auch über das Thema Bande dessinée in Belgien oder französischsprachiger, nicht nur Belgien, sondern auch Frankreich. Und irgendwie war für mich immer selbstverständlich gewesen, dass die Bande dessinée mit Farben versehen werden. Das war ja bei Dupuis so und in fast allen Werken, die ich kannte damals, war das so. Und dann habe ich entdecken müssen, dass es eigentlich gar nicht so ist, dass es eigentlich ganz andere Werke gibt ohne Farbe, also entweder schwarz-weiß oder in Graustufen und nicht selten, sondern wirklich eine ganze Produktion sozusagen. Also es waren wirklich viele, französischsprachig oder auch nicht. Und ich habe auch entdecken müssen, dass in der Forschung sehr wenig über Farben gesprochen wird. Fast gar nicht eigentlich. Und das,
Interessant, weil eigentlich das ja schon eine große Bedeutung hat, oder?
ja, genau. Und das war ja auch meine Bemerkung. Ich habe gedacht, komisch, ich finde nicht so viel. Und wenn ich was finde, ist es wenig oder es bleibt oberflächlich. Und ab und zu mal eine Bemerkung in den wissenschaftlichen Texten, so nach dem Motto, ja, Farbe wäre auch ein interessantes Thema, wurde noch nicht so richtig erforscht. Und das hat mich sehr überrascht und das war ja der Startpunkt der Forschung, im Prinzip so herauszufinden, erstmal, warum es so war, also dass es gar keine Forschung darüber gibt. Und dann einen weiteren Schritt, was bewirkt die Farben oder was bewirken Farben in der Erzählung?
Und es ist natürlich jetzt bestimmt total schwer, eine ganze Doktorarbeit zusammenzufassen. Aber was sind denn so deine Hauptergebnisse? Und gleich die zweite Frage hinterher, obwohl man es ja eigentlich gar nicht machen soll, wenn man interviewt. Passt das zu diesen üblichen Stereotypen? Du weißt schon, Rot macht aggressiv und Grün macht friedlich und Blau macht depressiv.
Ja, also zum Ersten, also es ist schwierig, ne, weil die Doktorarbeit ist noch nicht publiziert. Das heißt, so viel verraten möchte ich nicht, aber
Ach,
ich
ein
kann schon
bisschen,
ein bisschen
komm. Alle
verraten.
unsere Hörerinnen und Hörer werden total schweigsam sein und es niemandem erzählen. Muss ich
Da bin
selber
ich mir auch
lachen, ja.
sicher. Also erstmal, die Farbensymbolik spielt natürlich eine Rolle. Das, was wir auch kennen über Rot und Blau und Grün, trifft auch zu, aber nicht nur. Und es kommt immer darauf an, wie die Farbe eingesetzt wird und wie das Zusammenspiel ist in der Erzählung. Zwischen den Farben, auch mit, aber auch mit anderen Elementen der Grafik oder der Zeichnung. Das ist das Erste. Und dann ist es nicht so, dass Rot zum Beispiel nur aggressiv oder für Aggressivität steht, sondern nach der Forschung von Michel Pastoureau ist es sogar so, dass die Farben immer eine doppelte Symbolik haben, immer positiv und negativ. Das heißt, Rot wäre dann aggressiv und blutig und so weiter. Es steht aber auch für die Liebe. Und so geht es ja bei ganz vielen Farben und das spielt natürlich auch eine Rolle. Aber es kommt immer darauf an, ob damit gespielt wird in der Erzählung, ob der Zeichner oder der Kolorist, je nachdem, wer die Farbe übernimmt, ja, das ist ja auch unterschiedlich,
Das musst
wie
du,
das
glaube ich, kurz
eingesetzt wird.
erklären.
Also es gibt immer mehr Autoren, das heißt Zeichner, wenn ich Autoren sage, meine ich hier Zeichner, die Farben selber übernehmen, selber machen. Aber nicht immer. Je nach Projekt, je nachdem, wie das entschieden wird, ein Stückweise, dann kann auch ein Kolorist oder eine Koloristin das machen. Und die machen aber nur die Farbe. Das heißt, die Arbeitsschritten sind dann getrennt. Und das spielt natürlich auch eine Rolle, weil je nachdem, wer diese Farbgebung übernimmt und in welchem Kontext und in welchem Projekt, dann erreicht man andere Ziele oder verfolgt man ja auch ein Stück
Kannst
weise
du uns
andere
so
Ziele.
ein, zwei Beispiele nennen? Ich glaube, das dürfte auch deiner Doktorarbeit nicht schaden, oder?
Ja, die Beispiele sind schwierig, weil das ist sehr individuell. Also ich hatte in meiner Doktorarbeit drei Werken analysiert. Bei den drei war es aber so, dass die Farbe wirklich von den Autoren, entweder Zeichner, aber auch Szenarist, übernommen wurde. Das waren also Entscheidungen, die wirklich dort getroffen wurden. Ich habe aber auch mit einem Koloristen gesprochen und auch gefragt, wie ist es bei dir, wenn du dann irgendwie die Farbe machst für jemand anders? Letztendlich, es ist nicht deine Erzählung. Entscheidest du frei oder kriegst du ganz, ganz viele Hinweise, was du denn machen sollst? Und er meinte, das wäre ganz unterschiedlich. Das heißt, mal ist er ganz frei, kann er entscheiden, mal nicht. Mal kriegt er wirklich penible Hinweise dann vom Zeichner, der sagt, das muss blau und diese blau sein, das muss gelb und diese gelb sein und bitte nicht das, keine Ahnung, mit Farben versehen oder die Zeichnung, die Linie von der Zeichnung soll ja braun sein und nicht schwarz, solche Sachen. Also ganz, ganz, ganz unterschiedlich.
Aber
Deswegen ist es schwierig zusammenzufassen.
was kann ich denn mit Farbe dann letztlich bewirken?
Ganz viel, also je nachdem, wie viel, was für eine Rolle die Farbe spielt in der Erzählung, in so einer Erzählung so wie Julie Marose, Bleuet une couleur chaude. zum Beispiel. Dann spielt die Farbe Blau eine große Rolle in der Erzählung. Der Titel sagt es schon.
Die müssen wir vielleicht noch mal ganz kurz für unsere Hörerinnen und Hörer übersetzen. Also Blau ist eine warme Farbe, was
Ja,
ja
Blau
nicht
ist
stimmt,
eine
ne?
warme Farbe. Blau ist
Was
eigentlich
ja
eine
schon.
kalte Farbe auf dem Farbkreis, aber das ist ja in dem Fall nicht. Blau steht letztendlich für unter anderem für die Liebe und das entwickelt sich dann im Laufe der Erzählung. Und da ist natürlich diese Farbe zentral, ja. In anderen, wenn man im klassischen Comics guckt, zum Beispiel das Blau von den Schlümpfen, der Strumpf. Es war eine reine logische Entscheidung, blau, weil es die Figur am besten heraus oder weil der Leser die Figur am besten erkennen kann. Diese blau, weil die Schlümpfe im Wald leben und dann im Hintergrund ganz oft grün ist. Also das war wirklich eine Entscheidung, für die Lesbarkeit letztendlich der Erzählung. Und das alles kann eine Rolle spielen. Deswegen ist Farbe natürlich komplex. Es ist ein komplexes Thema, ja.
Und wahrscheinlich auch für, ich weiß nicht, für verschiedene Stimmungen oder wenn man in einem Comic verschiedene Kapitel hat, die, weiß ich nicht, in verschiedenen Zeiten oder in verschiedenen Stimmungen oder so spielen, dass wahrscheinlich die Farbe da auch helfen kann, das einzuordnen, oder? Für auch
Ja.
im Sinne der Lesbarkeit eigentlich.
Ja, letztendlich war das auch eine der Ergebnisse dieser Arbeit, dass die Farbe verschiedene Funktionen annehmen kann, in verschiedener Art und Weise. Und das wäre eine Funktion, ja, so dass der verschiedene Epoche dadurch unterschieden werden können im Werk oder verschiedene Kapitel, wie du schon sagst. Es kann aber nur die Lesbarkeit sein, das kann aber auch Harmonie sein. Also es gibt ja ganz, ganz viel verschiedene Gründe letztendlich, warum genau die Farbe eingesetzt wird oder warum dieser Kontrast eingesetzt wird.
Hattest du irgendeine Erkenntnis, wo du sagst, sie hat dich wirklich überrascht?
Ja, ich hatte mehrere.
Aber gib uns doch mal ein oder zwei.
Also ein, aber das war ein Nebengedanke und das musste ich aber trotzdem schreiben, ist, dass ganz lange letztendlich die Frauen die Farbgebung in der Bande Dessinée übernommen haben, ohne dass überhaupt erwähnt wurde. Und also bei Peyo, also bei den Schlümpfen, war das ja auch, das war seine Frau, bei Hergé waren ja auch verschiedene Frauen und nie steht das. Das heißt, es ist immer Hergé oder Peyo oder so, aber da kommt nie der Name der Koloristin, also die. Und in dem Fall der Frau, die wurden völlig invisibilisiert, ja, also die waren ja nicht existent für das Publikum. Und das ist aber lange Zeit so gewesen überhaupt mit den Koloristen. Das heißt, die wurden nie nirgendwo erwähnt. Und
Haben die
das
denn
Publikum, bitte?
haben die so eine schwierige Aufgabe? Ich denke da jetzt gerade so ein bisschen an Malen nach Zahlen oder an so ein bisschen ausfüllen, so Bild, kennst du auch die Bilderbücher von früher, wo man
Ja.
so Ausmalbücher, ne?
Ja.
Ist
Na
das
ja,
so oder ist das, machen die da noch mehr? Kriegen die nur so einen groben Abriss vom Bild und machen das dann fertig?
Na, die mussten damals, also es kommt darauf an, über welche Zeit wir reden, ne? Aber damals bei den klassischen Comics war das so, dass sie schon sehr genau arbeiten mussten, aber sie kriegten auch ziemlich genaue Kriterien, also was für ein Blau und wohin und so weiter und mussten das ja ein bisschen wie ausmalen, aber das war mehr, weil man muss sich ja vorstellen, ja, Tim und Struppi ohne Farbe. Wie wäre es dann gewesen? Ja, wie wichtig ist die Farbe für uns Leser? Und letztendlich haben wir alle gedacht, Hergé würde alles machen. Und so ist es aber nicht. Der hat nicht alles gemacht. Die Arbeitsschritte wurden geteilt. Und die Koloristen, also die Menschen, die dann die Farbgebung gemacht haben, hatten auch ja, einen Teil eines Erfolgs letztendlich. Also die waren auch, die hatten dafür. Die haben auch mitgewirkt, das meine ich. Also das war keine irrelevante Tätigkeit, aber wurde immer als nicht wichtig genug erachtet. Und das fand ich sehr, sehr schade. Und letztendlich, es gab ja auch eine Zeit, wo die Zeichner gesagt haben, Moment mal, ich möchte jetzt aber selber die Farbgebung machen und nicht mehr machen lassen, weil die Verlagshäuser haben ein Stück weise das auch durchgesetzt, dass es so ist und nicht jeder wollte das so haben.
Ich finde ja interessant, dass mit den Frauen, weil es gibt ja heute zum Beispiel Als Koloristin kenne ich zum Beispiel Brigitte van der Klee, die auch für Lewis Trondheim zum Beispiel die Illustration macht, aber auch für viele andere. Und die ist schon so eine Art Star, würde ich sagen. Also das ist schon eine Künstlerin, die man so, wenn man in Comickreisen, also wenn man so ein bisschen Comics liest und auch solche, dann kennt man die eigentlich. Und die ist einfach dafür, dass sie, wird die gebucht, dass sie bestimmte Farbgebungen macht. Und das ist ja eigentlich auch ein schönes Beispiel, dass das dann mal so rauskommen kann, dass jemand da auch so eine eigene Farbhandschrift entwickelt und extra dafür dann angefragt wird.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch schön. Und im Prinzip heutzutage ist es ja nicht mehr so wie früher. Und es bewegt sich viel auch in den Berufen, nicht nur bei den Frauen, sondern insgesamt, ja. Da ist eine Umwandlung letztendlich. Das ist auch wichtig. Aber auch für die Frauen, dass die Frau als Autorin, aber auch das Bild der Frau im Comic, das war ja auch was sehr überraschend war. Wie wurde dann die Frau dargestellt in den Erzählungen? Ja, immer sehr sexy und oder penibel, die penible Sekretärin oder so. Also, oder weinerlich, hilflos. Also solche Dinge, da muss man schon sagen, waren schon sehr präsent, ja.
Das stimmt. Es gab rühmliche Ausnahmen wie Yoko Tsuno zum Beispiel.
Ja, aber auch sehr sexy
Das
dargestellt.
stimmt. Aber wenigstens auch noch schlau dabei.
Das stimmt, das stimmt. Ja, Natascha auch. Also es gibt ein paar Beispiele natürlich, was auch sehr erfreulich ist.
Ja.
Aber wenn du jetzt vergleichst mit anderen, also zeitgenössischen Comics oder Bande Dessinée, dann siehst du wirklich deutlich, dass jetzt ein ganz anderes Bild transportiert wird. In Alix Garin, Ne m'oublie pas zum Beispiel, dann ist die Hauptfigur ganz anders gezeichnet. Also es ist ja auch beruhigend irgendwie.
Das stimmt.
Mir fällt dazu ein, also ich bin da konventioneller bei Comics. Ich habe hier die ganz große Sammlung der lustigen Taschenbücher Walt Disney. Also wirklich Band 1 bis, weiß ich gar nicht, 400. Und die ersten, die frühen, also die nicht neu aufgelegt wurden, sondern die wirklich älter sind, da ist jede zweite Doppelseite in Schwarz-Weiß. Und das Interessante ist, das merkt man nicht, weil man die Farbgebung automatisch so überträgt, dass man, also wenn, ich bin mir sicher, das geht nicht nur mir so, dass die meisten Menschen, die das lesen, die nicht hätten sagen können, war die letzte Doppelseite farbig oder schwarz-weiß, weil sie das aus der Vorseite instinktiv mitnehmen und nachkolorieren im Kopf, ne?
Ja.
Ist interessant, dass der Geist das kann, ne?
Ja, also tatsächlich ist es so, und das war gar nicht so unüblich in den 50er und 60er Jahre, aus Kostengründen natürlich, ja. Das war, dass eine Seite dann mit Farbe, manchmal auch Bichromie, also nur zwei Farben, und dann die nächste Doppelseite, dann schwarz-weiß, da konnte man Geld sparen.
Genau.
Und tatsächlich war das auch so, und es wird auch so bei diesen Disney-Bändern, die Figuren hatten immer die gleichen Klamotten an oder die gleichen Farben an. Und deswegen können wir das auch rekonstruieren letztendlich. Ne? Und
Stimmt, ja.
die Lektüre der Bande Dessinée
Stimmt.
beruht auch ein bisschen darauf, dass der Leser rekonstruiert, so was fehlt. Das ist ja sequenziell, das heißt, wir kriegen nicht alles und müssen auch viel mitarbeiten, auch wenn wir das nicht merken.
Ich sage dir, die meisten Menschen wissen nicht, dass Donald Duck keine Unterhose trägt. Ist aber so, wenn du die Comics anguckst, hat immer nur ein Oberteil an, ne?
Das stimmt.
Der ist unten ohne. Darf ich jetzt gar nicht so oft sagen, sonst landen wir hier direkt auf dem Index.
Wir haben ja keine Bilder, das geht schon. Aber das ist interessant auch mit dem Ergänzen, weil im Grunde ergänzen wir ja auch immer, wenn wir Comics lesen, das, was so zwischen den Kästchen passiert, ne? Also da ist, man hat immer ein Kästchen, da hat man Freiraum ein Kästchen und alles, was dazwischen passiert, ergänzen wir, kommt uns dann aber trotzdem vor wie ein Fluss, obwohl wir eigentlich immer nur Schlaglichter sehen, so.
Ja, das stimmt. Wir machen, also der Leser macht das, und es gibt tatsächlich Leute, die Comics gar nicht lesen können. Also es kam jetzt heutzutage vielleicht weniger vor, aber früher, so bei älteren Herrschaften, schon eher, dass sie nicht in der Lage waren, diese Art Erzählung zu lesen, weil es ja gar nicht kontinuierlich war. Aber ganz viele können das, und wir machen aus dieser Kästchen, ja, wie du schon sagst, so eine Kontinuität. Und daraus entsteht eine Erzählung, die für uns irgendwie so völlig im Flow ist. Ja.
Ja, ich meine, ich will jetzt hier kein neues Fass aufmachen, aber Wenn du dir überlegst, Bücher noch vor 100 Jahren hatten unglaublich lange Landschaftsbeschreibungen und dergleichen. Heute nicht mehr. Das
Nee.
ist alles weg. Ich habe mal ein Neuseeland-Buch gekauft, das fand ich total nett. Also war ein Roman und vorne war so ein Aufkleber drauf, fast ohne dröge Landschaftsbeschreibungen. Und der hatte recht. Das kannst du, wenn du jetzt so Literatur, Victor Hugo oder Zola oder so, kann man kaum, also ist schwer zu lesen, weil da so lange, lange, lange Beschreibungen drin sind. Leute
Ja.
hatten ja kein Internet, die hatten ja keine Fotos.
Nee, und das sind ja auch Genresachen, ne? Also
Ja.
in dieser Zeit war das üblich und das wurde so gemacht, und das hat sich immer wieder verändert, ja, im Laufe der Zeit. Romane aus den 70ern oder 80ern, 90ern, die haben alle andere Merkmale oder andere, ja, wie sollen wir sagen, so Hauptpunkte oder, genau, das ist ja nicht immer das Gleiche. Und das sind bei Comics genauso übrigens. Also da gibt es ja auch verschiedene Genres, verschiedene Arten. Und das, es gibt auch eine Entwicklung in der Art und Weise der Erzählung. Also das ist ja schon sehr spannend, ja.
Sag mal, das ist doch jetzt der ideale Übergang, weil wir kommen auch so ein bisschen gegen Ende des Podcasts. Welche Comics liest du am liebsten? Also ich hätte jetzt gerne ein paar Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer.
Ja, ich hatte vorhin schon mal ein paar genannt. Und ich sage immer noch, es ist schwierig, weil es so phasenweise Dinge. Also ich habe gesagt, so Spirou, ja, insgesamt mag ich sie nach wie vor gerne, weil
Gibt es
es
das
ist
noch,
ein.
das Magazin? Gibt es Spirou noch?
Ja, gibt es noch.
Ja.
Aber das kriege ich nicht mehr.
Du
Nicht mehr
musst auch nicht mehr
wöchentlich.
kämpfen.
Ich habe eine Zeit lang, also Anfang 2000, da habe ich tatsächlich noch bestellt und nach Deutschland schicken lassen. Also das ging schon. Jetzt nicht mehr. Ich habe aber ganz viel in meinem Regal, ja. Also nach wie vor. Und ich finde diese Art Humor immer noch großartig. Ich brauche manchmal das Lachen einfach. Aber immer noch auch gern, das ist nicht belgisch jetzt, aber Asterix e Obelix finde ich ja auch sehr humorvoll.
War der eine nicht auch Belgier davon?
Also soweit ich weiß, waren sie beide Franzosen.
Ja. Oder
Verzeihung,
nee,
ob
der
ich
hatte in
das bin.
Belgien, glaube ich, studiert an der Kunstakademie oder irgendwie sowas. Da ist
Ist
ein
eine Verbindung.
wallonische Brücke ist da irgendwie. Wenn ich lange
Kann,
genug
das kann
drehe, kriege
sein.
ich es hin.
Na ja, gut, auf diesem Markt waren sie alle verbunden, ja. Also zu dieser Zeit gab es sowieso eine richtige, ja, Gemeinschaft, sage ich mal. Ist auch ein bisschen ideal jetzt, ja. Ich bin ja nicht so besonders kritisch mit dieser Aussage, aber im Grunde kann man schon davon ausgehen, dass sie sich dann kannten unter sich. Also von daher wäre diese Verbindung gar nicht so unwahrscheinlich, genau.
Die franco-belgische Bubble.
Ja, genau. Franco-belgische Bubble. Und dann habe ich ja noch, also von denen, die Comics, die ich analysiert habe in meiner Arbeit, die kann ich auch sehr empfehlen. Paysage après la bataille von Eric Lambé und Philippe de Pierrepont. Großartig, richtig toll. Tanz von Morane Mazar und Léman von Luca Harari. Das sind die drei Werke, die wirklich lesenswert sind. Also alles ist lesenswert, ja, das ist sehr schwierig, aber die finde ich persönlich einfach super.
Die gibt es auf Französisch, ne?
Zum Teil auch
Leon
auf
gibt es auch
Deutsch.
auf Deutsch.
Ja, genau.
Okay.
Wir
Nur so für
schreiben
die.
das einfach in die Shownotes,
Ja,
ne? Wir recherchieren
natürlich.
das mal und dann schreiben wir das auf.
So, und jetzt habe ich noch eine Frage an euch. Normalerweise sprechen wir uns vor dem Podcast so ein bisschen ab, was die kulinarische Hausaufgabe angeht. Und da fiel mir heute ein, haben wir das getan? Weiß nicht. Aber ich habe meine persönliche kulinarische Hausaufgabe für Comicleser. Ich bin mal gespannt, ob ihr was mitgebracht habt. Einer von euch zufällig?
Ich habe was mit.
Ja, sehr gut.
Ja.
Sprich.
Also Le Matoufet tatsächlich. Ich komme ja aus Marchand-Famenne und dort wird Le Matoufet vorbereitet. Und zwar das Rezept von La Royale Confrérie du Matoufet, 1961 gegründet. Und dieses Gericht schmeckt für mich nach Heimat und ich finde, es schmeckt also nach der Wallonie
Was
und
ist das? Was ist Matoufette? Das kenne ich gar nicht.
Matouffee, es ist ein Gericht, also es klingt einfach, braucht man gar nicht so viele Zutaten, muss aber gut vorbereitet werden, weil sonst schmeckt es nicht so lecker. Es ist ein bisschen wie der Comic, ja, es klingt einfach, ist aber gar nicht immer so. Also Eier, Speck, und das wird gemischt, gebraten und auf eine Scheibe Weißbrot oder Graubrot, auf eine Scheibe Brot, sagen wir mal, serviert. Und noch leckerer finde ich es mit ein bisschen Zucker oben drüber. Ja, süß und
Das,
salzig.
aha. Das klingt
Sehr
wirklich gut.
lecker und das wird dann in Marchand-Famenne vorbereitet für besondere Occasionen, zum Beispiel am 5. August, 15. August für den Markt. Das wird gemacht, aber auch zu Hause und das macht es ja noch, es steht ein bisschen für Geselligkeit und ja, für Alltag, aber auch Fest und das finde ich einfach großartig.
Klingt super. Das nehmen wir doch direkt, ne? Barbara, ist nichts für dich. Musst das dann ohne Speck machen.
Genau. Ich müsste nur Eier mit Zucker.
Eier mit Zucker und kein Brot.
Vielleicht
Doch
kann ich
Brot schon.
dir,
Spiegelei auf Brot mit Zucker drauf.
vielleicht kann ich dir meinen Ersatztipp hinterher schmeißen. Der ist nämlich
Bin
vegetarierfreundlich,
ganz
dass ich
Ohr.
gedacht habe, du, zum Comiclesen gibt es echt nur eins. Vorher im Supermarkt eine super schöne Selektion belgische Schokolade, so diese Riegel, ne? Und die dann mal so sich ins Bett legen, die Comics mitnehmen und die Schokoladen da daneben legen und dann eine nach der anderen essen. Ist
Gute
eine einfache,
Idee.
ist auch Männer geeignet, um jetzt hier mal mit Vorurteilen zu spielen. Weil wer war denn das? Ich hatte doch mal einen in einem Podcast, der dann gesagt hat, und dann geht man in den Supermarkt und kauft sich dies und das. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber ich sagte, nee, ganz einfach wird es bei uns eigentlich nicht.
Aber jetzt schon mal.
Jetzt schon, ja. Das wäre jetzt nur so die Alternative, weil ich so an Comic gedacht habe. Aber ich glaube, Matoufet klingt super. Ja, das nehmen wir direkt in die Shownotes.
Ja,
Ja,
wahrscheinlich
kann ich
könnte man in
empfehlen.
Belgien sogar in eine Chocolaterie gehen und dann sagen, ich hätte gerne so ein Balotin und zwar muss es eins sein, was ich für die Comiclektüre dann dabei genießen kann. Bitte stellen Sie mir was zusammen.
Bestimmt.
Bestimmt geht es. Kannst du ja auch eine Box mit Comicfiguren haben. Also das ist auch sehr üblich.
Also, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr da draußen, ihr seht, wir haben euch eine große Bandbreite mitgebracht. Also werft noch mal einen Blick in die Shownotes, wenn es um die ganzen Werke geht, weil klar, das ging jetzt recht schnell. Das Rezept findet ihr da auch. Und ja, an dich, Marie, ganz vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns ein bisschen von deiner Forschung zu erzählen. Kann man das Buch denn später irgendwo mal kaufen oder bestellen?
Ja,
Normalerweise
das hoffe
schon,
ich
ne?
sehr. So ist mein Plan, genau.
Ja, ne?
So weit ist es leider noch nicht. Es dauert noch ein bisschen. Ja.
Na
Sehr
gut.
gut. Ja, das mache ich gerne.
Kann man ja dann irgendwie noch mal ein bisschen verbreiten. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Dir auch, Barbara.
Gerne.
Ich bedanke mich.
Und ja, an euch da draußen, wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine schöne Bewertung. Und wenn ihr noch ein bisschen mehr über die Wallonie wissen wollt, www.visitvalonia.de wie Deutschland. Ja, und oder fahrt einfach mal rüber. Also, bis in 4 Wochen, ne? Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.